Foto-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Podcast-Folge Nummer 26. Ja, heute bin ich leider ganz alleine hier im Studio, denn Michael und Stefan sind beide unterwegs. Michael muss arbeiten und Stefan ist im Urlaub, aber den werde ich nachher mal anrufen. Mal schauen, wie ihm das im Urlaub so gefällt und ob er nicht vielleicht für uns doch noch ein paar Tipps hat. Mal schauen. Ja, was erwartet euch heute? Ich habe für euch einen Fotolocation-Tipp. Ein bisschen was über Komposition und wie man die Komposition überhaupt erkennt, wenn ganz viele Elemente im Bild sind und worauf man achten sollte. Ein Porträteffekt mit Lightroom. Dann etwas über Aufhellblitze draußen. Ein Kreativtipp haben wir noch. Ja, und dann schauen wir nochmal, was Stefan noch so für uns auf Lager hat. Ja, zunächst mal Fotolocation-Tipp. In Berlin, und zwar in der Oranienburger Straße, ein Haus, was wirklich sich komplett dem Thema Kunst gewidmet hat. Und zwar ist das das Tacheles. Das Tacheles ist ja schon so ein bisschen eine eigene Subkultur, könnte man sagen. Das Haus hat eine lange Geschichte. Es kommt oder war ursprünglich im Jahr 1909 gebaut worden als eine Einkaufspassage. Dann war es später mal in den 30er Jahren eine Präsentationsfläche für einen großen Elektrokonzern in Berlin. Und im Krieg wurde es teilweise zerstört und sollte dann später 1977 zum ersten Mal eigentlich abgerissen werden, weil die Bausubstanz einfach ziemlich marode war. Anfang der 80er wurde dann ein Teil tatsächlich weggesprengt. Also es war früher tatsächlich so mit einer der größten Einkaufspassagen, ich glaube sogar die zweitgrößte, zumindest eben so um die Zeit von 1909. Und dann wurde ein großer Teil davon abgerissen. Übrig blieb der Teil, der heute noch steht, der sich rüber zur Oranienburger Straße richtet. Und in dem haben sich Anfang von 1990 eine Künstlergruppe mit dem Namen Tacheles niedergelassen. Der Hintergrund zu dem Namen Tacheles entstand eigentlich noch zu der DDR-Zeit, in dem freie Meinung mit politischer Verfolgung geahnt wurde. Es gab dann zuerst eine Musikgruppe, die sich eben diesen Namen Tacheles gegeben hat, die einfach damit sagen wollten, dass sie auch Tacheles reden, also Klartext reden wollen. Und ja, unter diesem Hintergrund haben sich eben diese Künstler dort niedergelassen. Und es gibt ganz verschiedene Projekte mittlerweile dort drin. Es gibt im Hinterhof, gab es früher so einen, ja, jemand, der geschweißt hat, da stand ein alter Helikopter. Mittlerweile sind da wie so Baracken aufgebaut, in denen gemalt wird, in denen geschweißt wird, Skulpturen entstehen. Allein so aus fotografischer Sicht bieten sich unzählig viele Motive. Wenn man da abends entlang geht, könnte man zum Beispiel einem Bildhauer bei der Arbeit zuschauen, das Ganze noch mit dem zweiten Vorhang versehen und den so richtig bei der Arbeit ablichten. Es gibt unzählig viele Motive da drin. Man kann auch mal so in den Treppenaufgang gehen, der komplett mit Graffitis voll ist. Das sind kleine Ateliers in den oberen Stockwerken drin. Nachts hat das Ganze schon so ein bisschen was von einer Underground-Party-Szene. Treffen sich ganz viele Leute und machen da eben Party mit DJ und so weiter. Und das hat, wie gesagt, das ist schon so ein bisschen so eine eigene Subkultur in Berlin. Ja, wie gesagt, das Tacheles in Berlin, Oranienburger Straße. Wenn man mal in Berlin ist, ist das mit Sicherheit mal ein Abstecher wert. Man sollte sich nicht erschrecken lassen von dem Geruch, der einem in dem Bogen entgegenkommt. Das ist nicht alles so ganz sauber dort. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal reinzuschauen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Kompositionen erkennen. wenn man manchmal sich Bilder anschaut, die komponiert wurden oder vielleicht auch Bilder von anderen Fotografen, dann fragt man sich, wo sind jetzt die kompositorischen Schwerpunkte? Auf was haben die Jungs geachtet? Was haben sie weggelassen? Um manchmal so diese wesentlichen Elemente, ich sage jetzt mal Drittelregel oder Linienführung von bestimmten Bauwerken, die vertikale Linien aufführen oder je nachdem, hilft es manchmal, einfach mal so ein bisschen die Augen zuzukneifen, sodass man mit einem verschwommenen Blick auf die ganze Sache schaut und man sieht dann nicht mehr so die Details im Bild, sondern eigentlich nur noch die Kontraste. Und das hilft enorm bei der Beurteilung des Bildes, um einfach zu schauen, ja, wie sind so die Helligkeitsabstufungen, wo sind bestimmte Linien enthalten, und versucht das einfach mal mit einzusetzen, wenn ihr Bilder anderer Fotografen anschaut oder noch besser bei Gemälden in Galerien, Gemälde der alten Meister, die das einfach beherrscht haben, und davon kann man wirklich am meisten lernen. Also ein kleiner Tipp, einfach mal so die Augen zukneifen und schauen, wie das Ganze verschwommen aussieht. Und so kann man dann nachher einfach auch lernen, selbst diese Helligkeitsabstufung, Linienführung mit einzubauen. Ja, mein nächster Tipp. Da kommen wir wieder ins aktive Fotografieren. Wenn ihr ein Porträt fotografiert habt oder ihr wart irgendwo draußen unterwegs und habt, kann auch irgendwie ein Makro sein oder weiß der Kuckuck was, auf jeden Fall ein Motiv, wo ganz klar, ja, im Vordergrund ein Subjekt steht. Und ihr wollt dieses Subjekt herausheben und habt vielleicht den Hintergrund oder das Drumherum nicht so, dass es nur weißer Himmel da war. In diesen Fällen könnt ihr mit Lightroom in der Vignettierung spielen. Und das ist eine ganz nette Sache. Und zwar habt ihr in Lightroom die Möglichkeit, die Vignettierung, die von dem Kameraobjektiv kommt, ein Stück weit auszugleichen. Das heißt, diese etwas dunkleren Ränder, die durch bestimmte Objektive einfach entstehen, anzugleichen und die ein bisschen heller zu machen. Dafür ist diese Option eigentlich gedacht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch kreativ mit einbinden. Und zum Beispiel, wenn ihr ein Porträt habt und der Hintergrund ist einfach nur weiß und wollt das Ganze ein bisschen füllen, dem Ganzen ein bisschen Rahmen geben, dann macht ihr bewusst dort ein bisschen mehr Vignettierung rein. Geht zum Beispiel bei Betrag, geht in den Minusbereich und schon habt ihr die Vignettierung wieder drin. Dann könnt ihr noch den Mittelpunkt ein bisschen verlagern und das Ganze anpassen, so dass ihr wie so einen kleinen Grauverlauf mit drin habt. Aufpassen solltet ihr, dass das nicht zu sehr auf Haare und Gesicht mit Einfluss nimmt, dass das alles noch gut ausgeleuchtet ist. Und auf die Weise könnt ihr ein schönes, spannendes Porträt machen, in dem noch ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Man sollte natürlich wie bei allen Effekten aufpassen, dass man das nicht bei jedem Bild anwendet. Aber ihr könnt das sowohl mit dunkel als auch mit hell probieren. Ja, ist eine schöne Sache, wende ich ganz gerne an, gerade bei Porträts, wo ja der Hintergrund einfarbig ist und vom Motiv her einfach noch ein bisschen Platz rechts und links ist, wenn es nicht ganz bewusst ein High Key ist. Wobei bei den High Keys könnte man auch noch die Helligkeit ein bisschen hervorheben. Da kann man dann sogar noch mit in den Körper reingehen. Das kann ganz nette Effekte geben. In dem Graubereich eignet sich es besonders toll, wenn man jetzt noch vom Motiv her irgendwie jemand hat mit einem grauen Anzug oder so, dann hat es so ein bisschen was, ja, schon was Aluminiummäßiges. Und das sieht auch ganz nett aus. Hat einen schönen Verlauf, also eignet sich ganz toll, um damit mal zu spielen. Ja, jetzt geht's um das Licht. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder ihr macht eben das besagte Porträt, kann es manchmal auch ganz nett sein, wenn ihr das Licht ganz anders einsetzt, als ihr es normal machen würdet. Also die Sonne nicht im Rücken, so dass vorne schön alles ausgeleuchtet ist, sondern setzt die Sonne mal ganz bewusst hinter das Subjekt. Zum Beispiel bei einer Person, bei Tieren, bei Bäumen, bei Gebäuden. Das kann ganz nette Effekte bringen. Aus dem Hintergrund, das Licht messt ihr einfach an dem hellen Punkt und somit wird der Vordergrund, also quasi das Subjekt, unterbelichtet dargestellt. Und ihr erhaltet nur noch so eine Silhouette von dem Subjekt. Und das kann ganz stimmungsvolle Bilder geben, weil ihr zum Beispiel bei dem Sonnenuntergang, wenn die Sonne schon ziemlich tief steht, das Ganze dahinter habt und habt eine stimmungsvolle Landschaft im Hintergrund und dann eben das Subjekt nur als Silhouette schwarz im Vordergrund. Kann ganz tolle Effekte geben. Personen könnt ihr damit wie einen Scherenschnitt darstellen. Das kann man durchaus auch im Studio machen. Ich setze das Ganze ganz gerne ein, wenn ich Landschaftsfotografien mache und die Landschaft, die ich aufnehmen möchte, jetzt nun gerade direkt in der Richtung der Sonne ist, dann wähle ich mir einen Baum aus oder etwas, was einfach da in der Nähe ist und setze diesen Baum direkt vor die Sonne. Hat diesen schönen Hintergrund, dass die Blätter noch so ein bisschen mit einer Lichtkorona umzeichnet sind. Und ich kann den Rest der Landschaft noch relativ gut mit ablichten. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, wie gesagt, wenn man direkt gegen das Licht arbeiten will. Und es hat dann noch so einen spannenden Nebeneffekt, weil einfach man wieder ein Subjekt mit in das Bild mit reingearbeitet hat. Man hat einen Bildpunkt und hat dann eben noch ein paar schöne Effekte, wie gesagt, dadurch, dass die Blätter noch ganz nett umzeichnet sind. So, damit ich jetzt nicht nur alleine herquatsche, versuche ich mal den Stefan anzurufen. Der ist ja gerade im Urlaub. Und mal schauen, ob er ans Telefon geht. Und mal schauen, was er sagt. So, wo haben wir es? Jawohl.
Hallo, hier ist der Stefan.
Servus Stefan. Wollte ich mal ganz spontan überraschen und dich zu einer Fotopodcast-Sendung einladen.
Ganz spontan überraschen. ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, weil ich bin nicht zu Hause, wie ihr hört. Ich bin auf einem verlängerten Wochenende im Allgäu in der Nähe vom Bodensee.
Ja, mach uns nur die Nase lang. Bei uns regnet's.
Aber bei uns ist das Wetter leider auch schlecht. Also hatte ich gestern Abend Zeit und habe eine lange Nacht mal hier vorm Computer verbracht, obwohl ich kein Internet habe. Hier ist es unglaublich schlechte Verbindung. Der Basic funktioniert gar nicht und mit dem iPhone kriege ich so mühevoll ab Edge ein paar Seiten rein. Aber ich habe mir ein paar Themen rausgesucht und Gedanken gemacht für euch. Wusste aber nicht, dass du mich heute anrufst. Ich habe gedacht, ich spreche aufs iPhone und mail dir die Datei dann als MP4-File zu, aber so kann man es auch machen.
Wäre mal Fotopodcast ganz anders heute.
Fotopodcast anders, genau. Bisschen schlechte Qualität und Vorbereitung ohne Internet ist echt schwierig, aber ich denke, ich habe ein paar lustige Sachen für euch.
Okay, ja prima.
Soll ich dann mal anfangen?
Schieß los.
Okay. Also, ich bin ja unterwegs und unterwegs Fotolocations. Man findet doch immer was am Wegesrand, was man noch nicht kannte und was interessant ist. Und ich war in Bad Saulgau und auf dem Weg runter zum See dann, direkt hinter Bad Saulgau, bin ich an einer großen Klosteranlage vorbeigekommen. Das ist das Franziskanerkloster Wiesen. So ungefähr 30 Kilometer nördlich von der Bodensee-Westseite. Und es ist eine wunderschöne Klosteranlage. Mit dem Zentrum einer barocken Kirche. Allerdings wurde an dieser Klosteranlage immer weitergebaut. Man findet dort also verschiedene Stile bis hin ganz zum Modernen, wo das Seminarhaus ist und so. Das sieht ganz normal aus. Aber es ist wunderschön mit diesen Feldern und Wiesen. Es führt eine Baumallee dorthin. Es gibt Metallskulpturen vom heiligen Franziskus, mit denen man wunderschöne Sachen machen kann. Und das Highlight, wo ich allerdings nicht rein konnte, weil ich war sehr, sehr früh morgens dort, die haben einen riesigen Franziskusgarten mit einer Menge Kulturpflanzen und wunderschön hergerichtet, der für Besucher zwischen 10 und 18 Uhr in der Sommerzeit offen steht. Und das ist ein Foto-Eldorado. Also ich konnte nur von draußen reinschauen. Ich kann mir vorstellen, dass man da drin gerade Makroaufnahmen, Pflanzen oder Stillleben, Natur, wunderschöne Sachen machen kann.
Klöster also, bieten immer irgendwie so eine bisschen spannende Fotolocation. Immer irgendwo was zu gucken. Mir ist gerade eingefallen, das wäre ja eigentlich auch was für unser Hörertreffen demnächst. Weil ein Franziskanerkloster haben wir ja auch in Fulda und das ist eigentlich auch ganz nett. Da gibt es auch ganz viele Ecken, die man fotografieren kann und schönen Ausblick auf Fulda. Könnte man sich mal überlegen. Am 2.8., wer noch Lust hat, mit dazu zu stoßen, seid noch herzlich eingeladen. Alles kostenlos, ein ganz lockeres Treffen. Und beginnt um 10 Uhr. Mailt uns einfach, wenn ihr Lust habt, dazu zu kommen und dann schreiben wir euch genaueres zurück.
Genau, das machen wir von Franziskanerkloster. Hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist eine gute Idee.
Ja, hat man einen schönen Überblick auf Fulda, finde ich. Ganz nette Ecke.
Klasse. Ja, also, wer ins Allgäu, Oberschwaben fährt, eher Oberschwaben als Allgäu, Bad Saulgau, Franziskanerkloster Siesen. Ich mail dir, Marek, noch eine URL für der Homepage vom Kloster. Kann man sich vorher auch mal informieren.
Ja, cool. Prima. Kriegen wir dann eine richtige Sendung zusammen heute.
ja, ich habe gestern Nacht noch richtig schöne Sachen zusammenbekommen.
Ehrlich? Ich dachte, du bist im Urlaub.
Ja, ach, Fotopodcast ist wie Urlaub.
Okay.
Ein guter Titel für die Sendung.
Wie im Urlaub. Gestern auch meinen ersten Urlaubstag dieses Jahr.
Oh, hast du ihn genossen?
Ja, ich habe meinen Eltern beim Umzug geholfen.
Okay. Gehört auch dazu.
Aber ausgeschlafen, das war das Wichtigste.
Gut.
Ja, was hast du noch für uns?
Oh, ich habe einen netten Fototipp.
Ein Fototipp?
Ja, so mal für ein paar andere Art von Bildern.
Okay.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Und zwar, ich nenne das mal so Kaffeehaus-Shooting oder auch im Restaurant. So Stimmungsbilder von der Tischkante.
Hm.
Ja, das oftmals, also ich nehme im Vordergrund irgendwas, meistens eine Espresso-Tasse, die ja oft sehr schön designt sind oder Kandiszucker oder so ein, wenn ich einen Schwarztee getrunken habe, das silberne Tee-Ei, wo der Tee drin war. Irgendwas stelle ich in den Vordergrund oder die Zuckerdose, die Karte. Und dann lege ich die Kamera auf die Tischkante, Weitwinkel, Blende ganz auf, 2,8 und die ISO hochgedreht, damit ich ein schönes Rauschen kriege. Und also ist oft ja nicht so gut beleuchtet. Und dann schieße ich einfach so aus der Hüfte. Gefühl, wie, so könnte es passen, so könnte es sitzen. Und da entstehen total aus meiner Sicht total klasse Stillleben. Und mir macht es Spaß, es fängt so die Stimmung ein. Und man kann das nur mit den Gegenständen und mit dem Hintergrund des Restaurants, mit der Beleuchtung, man hat dann die Decke drin. Es ist gerade toll, wenn man in Gewölben ist oder so alten Kellern, wo es ein bisschen dunkler ist. Da kommt die Decke total klasse dann. Oder man kann natürlich, das habe ich schon öfters dann mit meiner Frau gemacht, meine Frau im Hintergrund. Und das ist dann schon fast ein Porträt. Die Leute merken es auch nicht immer gleich. Oder meine Tochter macht, mit der mache ich das auch gern so von der Tischkante. Dann ist sie von unten nach oben fotografiert. Das ist eine ungewöhnliche Perspektive, wenn man Kinder fotografiert, weil man ja oft von oben nach unten oder zumindest auf gleiche Höhe, aber selten von unten nach oben. Und da ergeben sich total interessante Effekte. Im Nachhinein drehe ich dann immer noch ein bisschen am Weißabgleich, um vielleicht eine andere Stimmung hinzubekommen. Weil es ist oft Mischlicht in diesen Restaurants, verschiedene Beleuchtungen und da weiß die Kamera nicht so genau, was sie nehmen soll. Aber das mache ich dann eher auf der künstlerischen Ebene und weniger, wie es wirklich aussah, sondern was mir gefällt, eher kalt abgestimmt oder eher warm abgestimmt. Wandfarbe ist, wie die Polsterfarben sind und. Da kann man einfach mit spielen und hat dann ein wunderschönes Stillleben oder Porträt aus der Perspektive von der Tischkante.
Ja, da kann ich auch gleich nochmal zwei Tipps mit anschließen. Das eine wäre, ich mache das auch ganz oft, dass ich die Kamera irgendwo hinstelle und was wirklich total abgefahren aussieht, wenn ihr die Kamera auf einem Kopfsteinpflaster oder auf einem gefliesten Untergrund direkt auf den Boden stellt und dann quasi diese Linien von dem Kopfsteinpflaster mit aufgreift. Und zwar das bei einem Weitwinkel auch total klasse. Am besten so in einer Fußgängerzone, wenn noch die Leute so auf einen zulaufen. Und dann spielt ihr mal ganz bewusst mit der Linienführung dieses Kopfsteinpflasters oder des normalen Pflasters, Fliesen, wie auch immer. Und macht das einfach mal so diagonal. Also nicht direkt entlang der Linien fotografieren, sondern macht das mal diagonal. Dann kriegt ihr so eine richtig schöne, auseinanderlaufende Linienführung, die quasi sich bei euch wieder trifft. Und wenn dann noch Leute auf euch zulaufen, dann kriegt ihr richtig, richtig tolle Bilder. Ja. Und mein nächster Tipp, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du eben erzählt hast. Und zwar, wenn ihr blitzt, und das bezieht sich jetzt eher auf draußen, oder, wie du das eben schon gesagt hast, manchmal kann das durchaus auch drin sein, wenn ihr zum Beispiel auf dem zweiten Vorhang oder so blitzt, dann habt ihr ja eigentlich ein schön abgestimmtes Lichtsetting im Hintergrund und habt dann auf einmal aber ja ein helles Gesicht oder dann ein Gesicht, was vielleicht mehr einen Blaustich hat oder so. Da könnt ihr, das Gleiche bezieht sich dann auch auf draußen, das heißt, wenn ihr draußen aufhell Blitz nehmt und habt dann so ein bisschen schon den Sonnenuntergang und dann blitzt ihr direkt richtig hell rein, sieht das manchmal so ein bisschen freigestellt aus, wie wenn ihr dann so eine Bildmontage gemacht habt. Da könnt ihr mal probieren, ob ihr nicht einfach die Blitzfarbe ein bisschen verändert. Manche Aufsteckblitze haben solche Folien, die ihr davor packen könnt. Ihr könnt das aber auch ganz einfach mal selber ausprobieren mit so transparenter, na, wie heißen sie? Pergament? Nee. Wie heißen die Dinger? Transparente Folie?
Ja, da bin ich nicht so gut, aber irgendwie.
Transparentpapier? Nee, oder? Naja, also dieses farbige, durchscheinende Papier, was man früher auch gerne im Kindergarten genommen hat, um irgendwelche Laternen daraus zu basteln. Ja, das wäre mal so ein einfacher Selbstbautipp, einfach das Ganze mit einem Gummi oben auf dem Blitz befestigen und dann mal ausprobieren, was das nachher mit der Lichtstimmung macht. Und ich meine, die Dinger kosten ja nicht viel. Bitte?
Marek, das geht auch gut mit Kompakten. Da muss man den Schnitzel halt nur viel kleiner machen
genau.
Und ihn einfach vor den Blitz von der Kompakten. Das geht auch super gut.
Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Und das könnt ihr wirklich prima mit so einem kleinen Einmachgummi, also mit diesen ganz kleinen Gummis oben auf dem Ding befestigen und diese Papiere kosten ja nicht viel und da kann man sich einfach mal so eine kleine Auswahl mit in die Fototasche legen und dann kann man da ein bisschen mit spielen und mal versuchen, das Lichtsetting beim Blitzen auch mit zu verändern. Das gibt ganz nette Effekte.
Übrigens, Thema Kompakte gerade, das Kaffeehaus-Shooting, so Bilder von der Tischkante, und das geht auch super gut mit Kompakten, weil ihr braucht natürlich eine Makro- Einstellung. Wenn ihr von der Tischkante vor euch eine Tasse fotografieren wollt oder so ein schönes Cappuccino-Glas, dann ist das einfach verflixt nah dran. Und die Kompakten haben einen großen Vorteil, sie haben alle durchweg einen relativ guten Makromodus. Was jetzt bei einer Spiegelreflex nicht bei jedem Zoom gegeben ist oder bei jedem Objektiv. Und ich kann da nur empfehlen, das ist einfach mein Lieblingsobjektiv für die Reise. Ich habe ein 1770 von Sigma, ein uraltes, noch mit Stangenmotor. Das hat einen leichten Makromodus und das geht bei 17 auf Blende 2.8 auf. Das ist das perfekte All-in-One und sogar die Bildqualität ist ordentlich. Also da gibt es gar nichts, das nehme ich gerne auf Reisen. Wenn ich nur eins mitnehme, nehme ich immer das mit und mit dem geht das halt auch gut, weil es die Makro einstellt.
Ja, prima. Makro, das wäre auch nochmal ein Thema für eine nächste Sendung.
Ja.
Das hat man noch gar nicht gehabt, das schreibe ich mir gleich mal auf.
Ja, schreib mal auf. Apropos Reisen, Marek.
Ja. Wie, du machst mir jetzt wieder die Nase lang.
Ja, aber das ist jetzt eher was im Ernst. Viele Leute nehmen ja ihr Notebook mit in den Urlaub.
Klar. Ja, ich demnächst auch wieder.
weil ich, hast du endlich gebucht?
Nein, aber die Auswahl wird immer geringer und ja, okay. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es wieder ein paar Amerika-Folgen gibt.
Okay, da freue ich mich. Ja, Notebook mit dem Urlaub. Jeder Fotograf, der ein Notebook hat, macht das eigentlich sehr gerne, weil man die Bilder drauf sichern kann, man kann sie abends anschauen, man kann schon ein bisschen bearbeiten und dem Hobby frönen. Woran viele nicht denken, Notebooks sind sehr begehrte Klauobjekte im Urlaub.
Oh ja.
Und mir ist selbst schon mal eins geklaut worden. Und dann ist es das eine, das Notebook zu ersetzen, das kriegt man dann doch irgendwie wieder hin. Aber das Problem ist, was ist mit den Daten, die darauf sind? Also, wenn Firmendaten drauf sind, vielleicht sogar Daten, die irgendwie geheim sind oder irgendwelche Konstruktionspläne oder was auch immer, das ist ja dann die totale Katastrophe. Was aber ebenfalls unangenehm ist, wenn deine Steuererklärung noch drauf ist oder du Aktbilder von deiner Frau hattest und sowas und das findest du dann alles im Internet wieder, wäre sehr unangenehm. Deshalb, wenn ihr euer Notebook mitnehmt in Urlaub, alle sensiblen Daten, die ihr theoretisch nicht in anderer Hand haben wollt, macht sie runter vom Notebook.
Aber sind die dann auch unten? Ich meine, wenn man jetzt normale Daten löscht, also ich kenne das jetzt von der SD-Karte zum Beispiel, da gibt es ja auch so Programme, die diese Dinger wieder retten. Ist das beim PC nicht auch so?
Genau, deswegen müsst ihr das sicher löschen. Beim Mac ist das integriert, da könnt ihr das einstellen, dass euer Papierkorb sicher gelöscht werden soll. Das dauert dann eine Ewigkeit, aber das ist im Betriebssystem integriert. Bei Windows braucht ihr ein kleines Zusatzprogramm. Zum Beispiel gibt es da eine Freeware, die nennt sich Win Eraser. Ich gebe dir auch einen, schicke ich dir auch bei der E-Mail mit den Link. Ich habe sie allerdings nicht selbst getestet. Nur wenn man die Foren liest, dann gibt es das ganz oft als Tipp, dass man Win Eraser nehmen soll. Was sich natürlich für ein Notebook eigentlich immer gehört, ist, dass ihr ein gutes Passwort zur Verschlüsselung auf euren Account habt, dass man es nicht so einfach hochfahren kann. Wobei das natürlich für einen Freak auch leicht zu umgehen ist. Und hier gibt es, wenn man ganz sicher gehen möchte, eigentlich nur die einzige Möglichkeit, dass man die Daten auf der Festplatte verschlüsselt. Und bei Mac ist das wieder eingebaut, das nennt sich FileVault. Kann man einfach einstellen unter den Systemeinstellungen. Und bei Windows braucht man, zumindest bei XP und 2000, eine Freeware. Bei Vista gibt es Onboard-Mittel, die kenne ich aber nicht. Und bei, was für alle aber geht, für alle Betriebssystem-Varianten von Windows, ist die Freeware TrueCrypt. Da gebe ich dir auch noch die URL dann. Und damit kann man zum Beispiel auch einen USB-Stick verschlüsseln. Man kann nur einzelne Dateien oder Ordner verschlüsseln. Oder man kann eben die ganze Festplatte verschlüsseln. Sodass, wenn jemand das Notebook klaut, er nur was mit der Hardware anfangen kann, aber mit den Daten, die darauf sind, nichts mehr. Denkt auch zum Beispiel an Bankdaten oder sowas, wenn ihr Homebanking macht oder ihr habt so eine Software drauf, das wäre einfach nicht gut,
oh.
Andere Hände fallen würde.
Ja.
Zu Hause auf dem Standrechner ist es eher immer unwahrscheinlich, aber unterwegs ist ein Notebook schnell geklaut. Es gibt einen Nachteil an der kompletten Festplattenverschlüsselung, das ist ein gewisser Geschwindigkeitsverlust. Die sagen zwar alle, ach, das macht eigentlich nichts aus, aber so ein Ticken langsamer wird es eben doch, weil er ja natürlich bei jedem Datenzugriff live verschlüsseln und entschlüsseln muss. Und dazu könnt ihr mal googeln, könnte man dann sagen, wir machen eine extra Datenpartition, wo nur die Daten sind und die verschlüsseln wir, sodass er nicht auf der Systempartition verschlüsselt, was ein großer Vorteil wäre. Oder es gibt auch Freeware, die spezielle virtuelle Laufwerke anlegt, die in so einem Container, in einem verschlüsselten Container stecken, was eigentlich gar nicht als richtiges Laufwerk auftaucht und auch so relativ gut versteckt ist, wenn jemand die Festplatte durchsucht. Da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten. Da bin ich auch kein Spezialist. Ich benutze am Mac, wenn ich unterwegs bin, einfach das FileVault. Das verschlüsselt es halt aus dem Betriebssystem heraus. Es funktioniert sauber und problemlos. Windows, TrueCrypt ist aber auf jeden Fall, gibt es ganz viele Foren und Internet-Einträge dazu. Wenn ihr das googelt, findet ihr ganz viele Tipps, wie man damit umgehen kann.
Aber wenn wir mal eine Sendung darüber machen, können wir ja mal schauen, ob wir jemanden vielleicht ans Telefon bekommen, der da noch ein bisschen firmer ist und vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe noch erklären kann.
Ja. So, nächstes. Internet Explorer, Firefox, Safari, was auch immer, was für einen Browser ihr benutzt, ganz viele Leute speichern dort ihre Passwörter ab. Das ist überhaupt nicht geschützt. Oder Cookies auf der Festplatte, wo Daten zurückgeschrieben werden von den besuchten Seiten, wo ihr Passwörter benutzt. Das heißt, bevor ihr das Haus verlasst, müsst ihr die ganzen Einstellungen von eurem Internetbrowser löschen. Dass wirklich alle Passwörter, alle Cookies, alle sicherheitsrelevanten Daten weg sind. Überhaupt nicht verschlüsselt, das kann man einfach auslesen. Dann kann jeder sich, je nachdem, was ihr eben gespeichert habt, im schlechtesten Fall nur in euren E-Mail-Account rein oder im schlimmsten Fall ins Bankprogramm oder in die Online-Bank-Applikation. Letzter Tipp. Wenn ihr unterwegs seid und euch mit WLAN einwählt ins Internet mit dem Notebook, überprüft nochmal sicherheitshalber eure Firewall, dass die gut eingestellt ist, dass ihr keine Daten- und Druckerfreigaben auf dem System habt, dass ihr die zurücknehmt und dass eure E-Mail-Konten den verschlüsselten SSL-Zugang verwenden. Sonst, wenn ihr in dem WLAN eingeloggt seid und eure E-Mail übertragt, gehen auch die Passwörter und alles wieder ohne Verschlüsselung durchs WLAN und jeder, der im Café mitsitzt, kann das einfach auslesen. Also da ist auch Sicherheit an erster Stelle und die SSL-Verbindung, Verschlüsselung kann heute auch zum Beispiel GMX als kostenloses Tool. Und ich hatte gerade gesagt, das war das Letzte, aber eins habe ich hier noch aufgeschrieben, wenn ihr das Notebook im Hotelzimmer lasst, wenn es eine Möglichkeit gibt, am besten einen Safe einstellen, aber meistens sind diese Safes, wenn sie da sind, so klein, dass halt Uhren reingehen oder irgendwas, aber keine Notebooks, dann schaltet wenigstens das Notebook aus, wenn ihr weggeht oder sperrt es, sodass derjenige, der sonst einbricht und das Notebook ist an, der kann ja dann, da hilft dann kein Passwort und nichts, wenn ihr euch schon eingeloggt habt mit allem, dann kann er einfach weitermachen und auf alles zugreifen. Also beim Verlassen des Hotelzimmers am besten in den Safe oder wenigstens ausschalten. Ja, das waren meine kurzen Tipps noch zum Notebook unterwegs.
Ja, das ist echt immer eine spannende Sache. Ich hatte es ja letzten Urlaub auch mitgehabt und also gerade wenn du dann mit Wohnmobil durch die Gegend fährst und uns ist in den ersten Tagen dann aufgefallen, dass dieses Ding nur sowas von absolut nicht einbruchssicher ist. Du konntest überall die Scheiben aufschieben und wir haben dann bestimmt eine Dreiviertelstunde damit verbracht, diese Scheiben, also diese seitlichen Fenster, so zuzumachen, dass sie nur mit größerem Kraftaufwand zu öffnen sind, aber die waren definitiv jedes Mal wieder zu öffnen. Dann kriegst du ein sehr ungutes Gefühl, wenn du über längere Zeit das Ding verlässt und du kannst dann natürlich nicht überall mithin das Notebook mitschleifen und unterm Bett versteckt und weiß ich wo, aber jemand, der da natürlich das schon öfter gemacht hat, der weiß dann auch, wo er zu suchen hat. Das war schon ein sehr ungutes Gefühl. Aber Thema Wohnmobil. Wir haben wieder eine neue Folge von dem Amerika-Podcast zurechtgeschnitten. Die könnten wir nächste Woche online stellen. Geht zwar ein bisschen zögerlich immer, aber ich habe da noch einiges im Petto, bis wir das nächste Mal wieder fahren. diesmal ist das Valley of Fire. Und das Valley of Fire ist eine total beeindruckende Landschaft, von der ich am liebsten gar nicht mehr weggefahren wäre. Also musste mich dann wieder Richtung Wagen schieben. Das liegt in der Nähe von Las Vegas, ungefähr von Las Vegas genauso weit weg wie der Hoover Dam. Und ist wirklich eine knallrote Landschaft, Felslandschaft, die so skurril aussieht, dass sie schon als Filmkulisse für den Film Star Trek Treffen der Generationen gedient hat. Und ja, also es lohnt sich einfach mal da vorbeizuschauen, wenn man da in der Ecke ist, weil das ist eigentlich auch nicht so ein bekannter Fleck. Es ist kein Nationalpark, es ist ein State Park, mittlerweile auch kostenloser Eintritt. Und es ist wirklich allein diese Farben, wenn man das dann noch im Sonnenuntergang erlebt, wo dann dieses Rot noch ein bisschen verstärkt wird, absolut beeindruckend. Ja, und das haben wir einen kleinen Film gepackt und ich denke, den kriegen wir bis nächste Woche auch fertig und stellen den online.
Ich habe noch eine Sache. Ich bin beim Stöbern in Fotozeitungen über einen neuen Monitor gestolpert. Von ISO, ein TFT-Monitor, der speziell für die Bildbearbeitung gemacht ist und der fast bezahlbar ist.
Fast? Okay, was bedeutet fast?
Naja, ich sag mal, wenn man einen richtig gut kalibrierbaren TFT-Monitor haben möchte, da liegt man ja 1500, 2000 Euro, wenn der richtig farbecht sein soll, wenn man den für die Druckvorstufe braucht und. Das ist einfach eine andere Liga. Und ich habe ja selbst noch einen älteren Röhrenmonitor, der es gerade noch so schafft, einen 20 Zoll, der aus dieser Liga stammt, mit dem, wenn ich wirklich Sachen mache für die Druckerei oder für in der Druckvorstufe quasi, wo ich sehr präzise kalibrieren kann und wo ich mir ganz sicher bin, dass die Farben nachher stimmen. Aber der gibt so langsam den Geist auf, der schafft einfach gerade noch so die Helligkeit, aber es ist absehbar, in einem Jahr spätestens ist der einfach dann zu alt und muss ausgetauscht werden. Und ich bin auch immer auf der Suche nach einem neuen Monitor, der aber bezahlbar ist, weil so viel Geld möchte ich nicht ausgeben. Und der Monitor heißt S2242W, ist ein 22-Zoll-Monitor mit der Besonderheit, dass er eine Auflösung von 1920x1200 Pixel hat. Das ist sonst die Auflösung, die auf einem 24-Zoll-Monitor dargestellt wird. Und die 22 Zöller haben 1600 auf irgendwas, 1080 oder sowas, weiß ich nicht auswendig. Und durch die höhere Auflösung hast du 30% mehr Informationen als bei einem 22 Zöller. Der große Unterschied ist aber, in so einem Standardmonitor, den du kaufst, kriegst du ein sogenanntes TN-Panel. Das ist das Panel, das TFT-Panel, was da hinten drin ist. Und das sind die billigsten, die einfach rausgehauen werden, aber die eben keine wirklich gute Qualität bringen, wenn man das aus Fotobearbeitungs- oder Grafikbearbeitungssicht sieht. Die nächste Stufe sind die sogenannten STVA-Panels. Die sind einfach höherwertiger und präziser in der Darstellung. Und dieser Monitor hat so ein Panel. Und er ist voll ausgerüstet mit digitalem analogen Eingang, USB-Hub, Lautsprecher, einen Kopfhöreranschluss. Er ist drehbar in Hoch- und Querformat und dann das Entscheidende für uns Fotografen, er hat eine sehr präzise Farbsteuerung, das Gerät kann man also wunderbar kalibrieren und er hat einen White Gamut Farbraum, so nennt das also, und der deckt dann tatsächlich 95% von Adobe RGB ab. Das heißt, du siehst dann doch schon fast das Bild so, wie es nachher auf dem Druck aussehen müsste, weil ein normaler Monitor, der schafft gerade mal so den Farbraum von sRGB, was ja deutlich weniger ist als Adobe RGB. Und auch wenn du mit Adobe RGB-Bildern darauf arbeitest, siehst du gar nicht alle Farben, weil der Monitor es nicht darstellt. Und der hier kann jetzt 95% der Farben darstellen und das Ganze zu so einem Preis von 550 Euro.
Das hört sich gut an.
Ja, das ist langsam so eine Preiskategorie, wo es sich lohnt, drauf zu sparen. Also das ist eben nicht 1.500 oder 2.000 Euro, was ich auch nicht bereit bin auszugeben. Aber das ist das Doppelte von einem guten 22-Zöller. Und ja, da lohnt sich vielleicht das Sparen. Aber ich habe ihn, wie gesagt, selbst noch nicht testen können. Ich habe nur Tests über dieses Gerät gelesen. Und alles, was da drin steht, hört sich einfach saugut an. ISO S2242W.
Da schickst du uns dann auch noch einen Link.
Schicke ich auch noch.
Prima. Ja, okay, Stefan, dann will ich dich nicht länger vom Urlaub abhalten.
Bin ich entlassen.
Zumindest befreit für die nächsten paar Tage.
Ja, weißt du, was noch total schön ist? Unser Herbstworkshop Indian Summer, da sind wir jetzt schon 5, wahrscheinlich eher 6
Teilnehmer. 6 Leute.
Das heißt, das sieht saugut aus, dass der zustande kommt.
Yep.
Wer jetzt noch hört und will, wir haben auch, dadurch, dass Einzelzimmer gebucht worden sind, eigentlich nur noch 2 freie Zimmer und einen Platz in einem Doppelzimmer, was zurzeit zur Hälfte belegt ist. Also wer noch überlegt zu kommen und ein Einzelzimmer will, der muss sich jetzt ranhalten, weil wir sind dann quasi ausgebucht.
Ja, also wer noch Lust hat, beeilt euch. 3. bis 4.10. Indian Summer Workshop in der Rhön.
Genau, und genauere Infos könnt ihr im letzten, glaube ich, im letzten Podcast oder im vorletzten, im letzten haben wir es gebracht. Ne?
Im letzten Podcast.
Könnt ihr ja gucken im
Folge 25.
Genau, und da könnt ihr nochmal nachhören. Und da ist auch der Text, den man kopieren soll zur Anmeldung und bitte an den Norm Müller und an uns schicken, damit der dieses Zimmer reserviert
wird. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Also der Text ist in den Shownotes. Das ist der Text, den ihr zur Anwendung, zur Anmeldung benutzen solltet. Und den kopiert ihr, wie der Stefan das gerade gesagt hat, und schickt ihn uns an als E-Mail an info@fotopodcast.de.
Nein, an workshop@fotopodcast.de.
Okay.
Aber das andere kommt gut auch an, das ist egal. Wir haben extra eine Workshop-E-Mail.
Ah, stimmt. Okay, Stefan. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub. Grüß deine Familie.
Dankeschön. Und dir viel Spaß beim Schneiden.
Ja, danke. Dann bis demnächst. Bring ein paar schöne Fotos mit.
Mache ich. Ach so, vielleicht, wenn ich noch mal ein Internet finde, dann lade ich noch zwei Kaffeehausbilder hoch oder sowas.
Oh ja, oh ja. So? Ich glaube, eins hast du sogar schon auf deiner Flickr-Seite, wenn ich mich richtig erinnere.
Kann sein, dass ich von früher da noch ein paar habe, weil ich mag das immer gerne.
Okay.
Okay,
ich wünsche dir was. Tschüss.
Tschüss.
Das war's eigentlich auch schon wieder für heute. Wie gesagt, denkt daran, wer noch Interesse hat, am Indian Summer Workshop mitzumachen, 3. bis 4.10. Ihr solltet euch beeilen, weil viele Plätze sind nicht mehr da, vor allen Dingen auch Hotelzimmer. Ja, noch eine Sache zu den Amerika-Videos. Denn mich würde einfach interessieren, was ihr am liebsten sehen würdet, denn wir haben ja noch einiges im Petto und da wären zum Beispiel der Highway Nummer 1, das ist die Verbindung zwischen Los Angeles und San Francisco. Wir haben etwas direkt über San Francisco. Wir haben den Antelope Canyon. Das wird allerdings dann ein Zweiteiler, weil dort waren wir über längere Zeit. Und es gibt doch zwei verschiedene Antelope Canyons, aber das ist wirklich ein Paradies für Fotografen. Und wir hätten noch ein bisschen was zu Las Vegas. Ja, schreibt uns einfach, auf was ihr Lust habt zu sehen, was euch am meisten interessieren würde. Und dann stimmen wir ab und bereiten das nächste vor. Und wie gesagt, nächste Woche kommt das Valley of Fire. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Spaß beim Fotografieren. Tschüss! Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.